Deutschlandfunk.
Im Interview der Woche antwortete der FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle auf Fragen von Ute Flögel. Das Programm bis 3, anschließend Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. 13.05 Uhr Informationen am Mittag. 13.30 Uhr Zwischentöne. Sabine Küchler im Gespräch mit Marie Marx.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Am Mikrofon Barbara Weber. Das sind unsere Themen heute im Sonntagsspaziergang. Südafrikanische Reiseimpressionen. Zeichnungen von Marie Marx besitzen einen großen Wiedererkennungswert. Sie haben eigentlich ein großes Publikum. Jeder fühlt sich angesprochen, ob Mann oder Frau, Erwachsener oder Kind. Das mag zu erklären sein durch die, ich nenne es mal, private Erdung gewissermaßen dieser Zeichnung. Hinzu kommt aber noch eines. Auch wenn es um politische Themen geht, um sehr ernste Themen geht, sind Ihre Zeichnungen eigentlich niemals zynisch oder richtig böse. Sie haben immer noch so einen, wie soll ich mal sagen, Sie sind humoristisch und Sie gehen nie über eine gewisse Grenze hinaus. Gibt es so etwas für Sie in Ihrer Arbeit wie Tabus, die Sie nicht berühren möchten?
Ja, durchaus, durchaus. Also, meine Sache war es nie, irgendwie diese sexistische Komponente da reinzubringen oder, wie soll ich sagen, viele männliche Karikaturisten, die können darauf gar nicht verzichten, nicht? Und das hat mich schon immer, das hat mich schon als Kind geärgert. Das ist das eine. Und dann schone ich auch Gruppierungen nach Möglichkeit, denen ich nahestehe oder wo ich denke, naja, die haben sowieso schwer genug. Zum Beispiel habe ich anfangs die Grünen immer in Ruhe gelassen, beziehungsweise ich habe sie freundschaftlich kommentiert in meinen Karikaturen. Natürlich ein bisschen kritisch, klar, sonst ist ja keine Karikatur, ja. Also ich weiß noch eine, da habe ich sogar mal mit Lineal und Reißfeder gearbeitet. Da habe ich nämlich das Bundeshaus da in Bonn, ja, also so Büros, wo man von außen reinguckt, alles auf Zack. Und da sieht man von außen durchs Fenster da diese buscheligen Grünen sitzen mit so ein paar Blumenkästchen und als Text: Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, ja, ihr traulich stillen Täler, lebt wohl. Also ich habe sie immer freundlich begleitet. Ne? Also Tabus gibt es sehr wohl für mich.
Wann ist eine Zeichnung gelungen für Sie?
Ich denke immer, die Vorbedingung ist, dass man eine gehörige Wut hat auf eine Situation. Und manchmal kommt einem wirklich zu Hilfe, dass die sich auch noch lächerlich machen, ja, oder dass man die Gelegenheit hat, sie lächerlich zu machen. Und ich meine, ohne den Effekt des Lachens erreicht man ja auch überhaupt nichts.
Sind Sie bereit, eine Arbeit zu korrigieren, wenn sie zurückgewiesen wird, sie zu entschärfen?
Nö, dazu ist auch immer gar keine Zeit. Das Ansehen ist eigentlich nicht an mich gestellt worden, nur neulich mal, da rief mich ein Verlag an, ein Schulbuchverlag, die eine alte Zeichnung nachgedruckt haben, ob ich bereit wäre, die Spruchblase nach der neuen Rechtschreibung zu ändern. Ich gesagt, na, aber da hätte ich ja viel zu tun. Nicht? Aber inhaltlich, im Gegenteil, ich habe mich manchmal krank geärgert, wenn die Redaktion das besorgt hat. Das passiert ja auch. Nicht? Aber dann kann ich ja nichts mehr machen. Ich sehe das, es ist gedruckt und es ist passiert. Und die Leser merken das wahrscheinlich gar nicht, dass das nicht mein Text ist. Aber das ist sehr, sehr selten.
Marie Marx, Sie haben auch die Musik zu unserer heutigen Sendung ausgesucht. Musik, die sicher auch zu tun hat mit Erinnerungen, mit Stationen des Lebens. Wir beginnen, es wird ein sehr buntes Programm sein, will ich jetzt schon sagen. Wir beginnen mit einem Song von Herbert Grönemeyer. Und da habe ich die Vermutung, dass Marie Marx dieses Lied liebt oder schätzt, weil sie den Text besonders gerne mag. Liege ich da richtig?
Naja, also ich meine, von Lieben kann gar keine Rede sein. Aber ich finde es wirklich ulkig, oder fand es ulkig zu der Zeit, wo es rauskam. Ne?
Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich.
Marx. Gibt es für Sie Unterschiede im Humor? Sind Männer anders komisch als Frauen?
Ja, sicher schon. Obgleich ich mit bei manchen Kollegen mich sehr verwandt fühle in der Art ihres Humors. Das schon. Aber ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann. Es gibt ja leider sehr wenig Frauen, die in der politischen Karikatur überhaupt sich betätigen, nicht? Und deswegen kann man das sicher nicht verallgemeinern. Aber ich verstehe und schätze und erwerbe auch manchmal oder ertausche ein Original, zum Beispiel von Hans Traxler, ja, oder ich habe mal selber ein Original verkauft auf einer Ausstellung, bin sofort um die Ecke gegangen und habe mir eins von Saint-Pé gekauft, ne? Also für das Geld, was ich eingenommen habe, sofort auf den Kopf gehauen und Saint-Pé gekauft, weil der ist nun wirklich kein Macho, zumindest in seiner Karikatur, wie er privat ist, weiß der Teufel, aber seine Karikatur ist sehr, sehr liebenswert, charmant. Und ich habe zum Beispiel das eine Buch von ihm, Musiker heißt es. Ja, das eröffnet einem eine ganze Welt. Das ist, ja, alle diese Zeichnungen aus Paris, ich finde es einfach wunderschön. Ich wünschte, ich könnte sowas.
Gibt es so etwas wie Lieblingsfiguren, die Sie über die Jahre begleitet haben, die bis heute wichtig für Sie sind, die gewissermaßen zu so einem Fundus, zu einem Repertoire von Figuren gehören, die Sie immer wieder gerne auftreten lassen?
Ja, zum Beispiel Männer, ja. Wobei ich natürlich vornehmlich Intellektuelle genommen habe, nicht? Die habe ich eigentlich mit Freuden immer bezeichnet.
Was macht den intellektuellen Mann zu einem so guten Opfer für die Karikatur?
Naja, das bisschen Weltferne und Indolente. Also ich erinnere mich an eine ganz frühe Zeichnung. Ich war ja selber Gattin eines Wissenschaftlers lange Jahre und als solche mehrere Male in Amerika. Und da waren natürlich diese, gibt es ja hier auch, diese Veranstaltungen mit Damen immer angesagt. Und das habe ich damals gezeichnet, das war glaube ich so 1964. Na, da stehen die da alle mit ihren Sektgläsern. Und die Kerle, die diskutieren halt über ihre Wissenschaft, über ihr Thema. Und ganz draußen am Rand stehen da jeweils zwei unglückliche Frauen, auch mit ihren Sektgläschen. Und die eine sagt, drei Jungs, wie reizend. Dann brauchen sie sich über Langeweile ja nicht zu beklagen, ja. Oder ein andermal, die Sachen habe ich natürlich immer alle selber erlebt. Auch zu Gast bei irgendeinem Kollegen. Man spürt ja sofort, dass man eigentlich nur eingeladen wird, weil das so üblich ist. Aber im Grunde genügen die sich vollkommen alleine. Ja? Und jeder hatte natürlich in der Brusttasche gerade das letzte Manuskript, möglichst das Kollegen, der gerade nicht anwesend ist, um über ihn herziehen zu können. Jedenfalls, dieses Essen ging und es wirklich war, keiner richtete in irgendeiner Weise das Wort an mich. Irgendwann kam so eine Pause und dann fragte einer mich, gnädige Frau, arbeiten Sie ebenfalls wissenschaftlich? Und ich sehe noch meinen Mann, der guckte da also ganz besorgt und ängstlich, ja, guckte mich an und ich dachte, oh Max, du musst ja weg, auf irgendeine Weise musst du weg. Das war also im Parterre und ich habe gedacht, so, wenn du jetzt über den Balkon abhaust, dann sehen die das, also die konnten das alle sehen und dann bin ich ganz einfach aufs Klo gegangen und leise zur Haustür offen gelassen und dann bin ich um mein Leben gerannt, um noch die letzte Straßenbahn zu kriegen. Ja? Also solche Sachen, da kann ich sozusagen aus der Schule plaudern. Nicht? Also die habe ich natürlich vielfach benutzt.
Marie Marx, wir sind schon beinahe am Ende unserer ersten halben Stunde, wollen noch bis zu den Nachrichten ja. Musik hören. Und zwar Rodrigos Gitarrenkonzert haben Sie sich gewünscht. Mhm. Aus welchem Grund, Marie Marx?
Mein einer Sohn hat klassische Gitarre studiert und das also auch sehr schön gemacht mit. Und das war ein Konzert, an dem ich nur besonders hänge. Ganz einfach.
Deutschlandfunk, Zwischentöne.
Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus.
Flieger, grüß dir die Sonne, grüß dir die Sterne und grüß mir den
Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus.
Sie hören die Zwischentöne, meine Damen und Herren, heute mit der Karikaturistin Marie Marx, die auch das musikalische Programm unserer Sendung zusammengestellt hat. Mit Hans Albers haben wir unsere zweite Stunde begonnen und damit einen Riesensprung zurückgemacht in die Kindheit von Marie Marx. Winnetou, Friedericus Rex und Hans Albers, das waren, glaube ich, die Idole der kleinen Marie.
Die ersten beiden, ja. Hans Albers war mir gar kein Begriff, aber... Dieses Lied habe ich zum ersten Mal gehört, da muss ich so 8 oder 9 Jahre alt gewesen sein. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben mit der Eisenbahn alleine gefahren, so mit einem Schildchen um den Hals, weil ich in irgendeinem Kinderheim landen sollte. Ich stieg aus in Treuenbrietzen. Treuenbrietzen ist ein winziger, kleiner, ländlicher Bahnhof in der Uckermark oder in der südlichen Mark, ich weiß gar nicht mehr, also jedenfalls Sandbüchse. Und musste nur auf Abholung warten und saß da in diesem trostlosen Bahnhofslokal und ganz oben an der Decke, also im Winkel, war ein Radio. Und da kam plötzlich dieses Lied raus. Und dieses Flieger, grüß mir die Sonne. Von Stund an wollte ich nur noch Flieger werden, also nicht Fliegerin, das kam mir damals noch gar nicht in den Sinn, also ich wollte fliegen, ne? Das ist klar. Und dann wurde ich dann abgeholt mit einer richtigen Pferdekutsche und das spielt dann keine Rolle, aber da wusste ich gar nicht von Hans Albers, wusste ich gar nicht, und ich glaube, als ich den dann Jahre später im Kino gesehen habe, fand ich den gar nicht so toll, aber das Lied fand ich super.
Geboren wurden sie 1922 in Berlin, als eine Mohrrübe 10.000 Mark kostete, so heißt es in der gezeichneten Autobiografie Marie, es brennt, gleich ganz am Anfang. Geboren also in der Zeit der Inflation. Und obwohl diese Kindheit ja nun ganz gewiss in politisch bewegten Zeiten stattfand, hat man den Eindruck, wenn man ihre Autobiografie ansieht und liest, die Bilder betrachtet, die Texte liest, dass es doch eine geborgene Kindheit war.
Ja,
total. Welche Erinnerungen haben Sie, wenn Sie so an die ersten Jahre denken? Was für Bilder kommen da in den Kopf?
Naja, als allererstes natürlich die Eltern, das ist ganz klar. Und die Atmosphäre, die herrschte, die Kunstschule meiner Mutter, wo immer Schüler waren, Schülerinnen, wo viel Malzeug war, viel Buntstifte, Bleistifte, Kohle, Aquarellfarben, Das war sehr bestimmt. Mein Vater war auch ein großer Zeichner und konnte mir alles zeichnen, was ich immer wollte. Er aus der Hand malte mir, zeichnete er mir alles. Von wilden Indianerschlachten bis über Kohlenfuhrwerke, Pferdefuhrwerke noch in Berlin. Ja, das ist eigentlich doch bestimmend gewesen und sicher auch geborgen. Und die politische Zeit, die habe ich natürlich nur ganz, ganz am Rande erlebt durch, in erster Linie durch unsere Gusse, das war unser Mädchen, die dann auf dem Markt oder im Laden bei Kaisers Kaffee oder so, dass dann geschwatzt wurde über die Theke, über die schlechten Zeiten und so. Da weiß ich noch, als eine sagte, die Butterverkäuferin sagte, 1960 sollen die Zeiten besser werden. Habe ich mir gemerkt. Ja, das war also, es muss so gewesen sein, 1928 oder so. Mir gemerkt, dass 1960 stimmte ja dann auch. Da kam das Wirtschaftswunder, aber dass da ein ganzer Krieg dazwischen kam, das hat die Butterfrau verschwiegen, ne? Also das habe ich eigentlich mehr so indirekt erlebt, dass ich dann so die Ohren gespitzt habe. Es wurde eigentlich auch nicht über Politik gesprochen, das gehörte sich auch nicht. Es wurde nicht über Geld gesprochen, nicht über Politik. Als Kind habe ich da nicht viel mitgekriegt.
Der Vater Architekt, die Mutter, Sie haben es gerade erzählt, hatte eine Kunstschule. Die Schüler kamen nach Hause, arbeiteten im Esszimmer der Familie, glaube ich. Yeah. Ihr Onkel, der Lieblingsonkel Gerhard, ein Bildhauer, ich glaube, er hat sie sogar einmal porträtiert.
Ja. Gerhard spielte eine große Rolle. Das war der jüngste Bruder meines Vaters, den ich also sehr angeschwärmt und geliebt habe, weil er eigentlich all das verkörperte, viel mehr als mein Vater, also als Kind jedenfalls, ne? Was ich mir so von einer väterlichen Gestalt immer erwünscht habe und erträumt habe. Ich durfte nie mit, weil ich zu schwatzhaft war. Er ging mit seinen Kindern in den Darstesee. Er hatte also ein kleines Fischerhaus in Mecklenburg, oder also gerade an der Grenze zwischen Pommern und Mecklenburg. Und der Darstesee ist ein großes Naturschutzgebiet. Und dann stapften die um 2 Uhr morgens los, um dann Tiere zu beobachten. Und es hat mich immer tief gekränkt, dass ich nicht ein einziges Mal mit durfte. Aber das fand ich natürlich toll. Sowas hat mein Vater nie gemacht. Also meine Eltern nicht. Die waren dann eben doch zu berlinerisch und zu intellektuell auch, ne? Und und der Onkel machte Gedichte und machte die schönen Zeichnungen. Und wenn er, ich musste ja oft Modell stehen, dann hat er immer gepfiffen oder mir was erzählt. Also den habe ich sehr geschätzt.
Was heißt Familie heute für Sie?
Familie? Meine eigene. Nicht? Also die ich so in die Welt gesetzt habe. Ja, ich würde sagen, ganz gewiss nicht Familie in dem klassischen Sinne, wie wir gelernt haben, wie eine Familie sein sollte. Das ist sie natürlich nicht, nicht? Dennoch eine Familie, wenn auch eine große und verzweigte und verzettelte. Hm? Ich war die letzten 2 Schuljahre in einem Landerziehungsheim auf der Schule Birklohof, was sehr, sehr wichtig und entscheidend für mich war, wenn es auch nur 2 Jahre waren. Das Wichtigste, eines der wichtigsten Sachen war, dass wir 9 empfangen wurden mit einem Lied, das die ganze Schule sang, die Gedanken sind frei, mitten in der Nazizeit. Das war also sozusagen programmatisch. Dann hatten wir sehr, sehr guten Musikunterricht und sangen Oratorien. Und wir hatten also ja nun als Internat, gemischtes Internat, alle Stimmen. Wir hatten also von Bass über Tenor, über Alt bis zu Sopran alle Stimmen. Und das war immer ein großes Vergnügen, diese Oratorien zu singen.
Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen und nun mit dem Länderblick, und der kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Worum geht es? In Ländern und Kommunen steigen die Sozialausgaben drastisch an und nach den neuen Arbeitsmarktzahlen ist keine Besserung in Sicht. Heute werden sie veröffentlicht. Es sollen 4,322 Millionen Erwerbslose geben in Deutschland, offiziell gemeldet, versteht sich. Geht es nun nach Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es einen Ausweg. Man beauftrage professionelle Firmen, die Sozialhilfeempfängern Arbeit vermitteln. Die Firmen erhalten Provision, die Kommunen sparen die Sozialhilfe und Arbeitslose kommen unter Vertrag. Erstmals in den neuen Ländern wird diese Idee in Rostock in die Tat umgesetzt. Olaf Bahle weiß mehr.
Die Sozialausgaben der Hansestadt Rostock, obwohl wirtschaftliches Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns, sind immens gestiegen. Und das in einem Maße, das den städtischen Haushalt zu sprengen droht. In Rostock leben mittlerweile fast 11.000 Menschen von der Sozialhilfe. Sozialsenator Lutz Danke.
Das macht uns ganz besonders Sorgen, dass der Anteil der jungen Leute unter den Sozialhilfeempfängern ständig steigt.
Bei den Entlassungswellen, besonders im Schiffbau, waren viele junge Familien betroffen. Ein großer Teil konnte sich auf dem angespannten Arbeitsmarkt über die Jahre nicht wieder etablieren. Eine schlimme Situation für die Kinder dieser Familien. Die Stadt sucht nach Auswegen aus dem Dilemma. Die privatwirtschaftliche Arbeitsvermittlung Matwerk bietet eine Chance. Projektleiter Jens Wittekind.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nicht alle freien Stellen dem Arbeitsamt, dem Markt sozusagen gemeldet werden, sondern dass ein großer Teil der Stellen auf anderen Kanälen vergeben wird. Und wir machen ja, wenn wir uns ein Bild gemacht haben, was die einzelnen Personen machen können und auch wollen, dass wir dann direkt Unternehmen ansprechen und gezielt entsprechende Arbeitsplätze suchen.
Die Stadt hat mit Matwerk einen Vertrag geschlossen. Innerhalb eines guten Jahres sollen 215 Sozialhilfeempfänger für mindestens 6 Monate in Arbeit gebracht werden. Die Stadt zahlt für jeden erfolgreich Vermittelten eine Gebühr von rund 5.800 Mark. Dennoch spart die Stadt am Ende, immer davon abhängig, wie lange die früheren Sozialhilfeempfänger in Arbeit bleiben, einen 7-stelligen Betrag, den sie sonst an Sozialausgaben zahlen müsste. Das Sozialamt der Stadt hat eine Vorauswahl getroffen und Matwerk die Adressen von über 1.000 Sozialhilfeempfängern mitgeteilt. 7 Arbeitsvermittler haben mit 600 davon Gespräche geführt und eine Profilanalyse erstellt. Es kommen viele unangenehme Dinge ins Gespräch, die reichen vom äußeren Erscheinungsbild bis zur Vorgeschichte des Sozialhilfeempfängers. Arbeitsvermittlerin Elke Jungblut.
Andererseits verlangen wir natürlich auch bei der Ehrlichkeit, dass uns auch gewisse Strafen oder Schulden mitgeteilt werden, weil es auch sehr wichtig ist, dass wir dem Arbeitgeber das schonend beibringen und erst nicht hintenrum von anderen Leuten erfährt und einen Kündigungsgrund hat.
Die Arbeitsvermittler werden mit den unterschiedlichsten Schicksalen konfrontiert. Da ist die junge Frau, die nach dem Studium keine Arbeit bekommen hat und weiter Kurse belegt, inzwischen ihren Doktor macht und dadurch noch schwerer zu vermitteln sein wird. Da gibt es Menschen, die durch familiäre Probleme ins Abseits geraten sind oder junge Männer, die monatelang keinen Lohn bekommen haben und auf dem Arbeitsamt feststellen mussten, dass der Arbeitgeber zu keinem Zeitpunkt Sozialabgaben bezahlt hat. Hier Arbeitsvermittler Norbert Steinmetzer im Gespräch mit Steffen Kratsch.
Sagen Sie mal, Herr Kratsch, was denken Sie denn, was würden Sie denn jetzt am liebsten machen?
Das ist so eine Sache. Am liebsten wäre mir das, was ich vorher gemacht hatte, eigentlich so Metallbranche wieder, so zweimal mal Aluminiumfassaden, Fensterbau, Türenbau oder das wäre mir am nächsten, weil da habe ich sehr viel Erfahrung und so. Das wäre sowas.
Für 27 von den vereinbarten 215 Sozialhilfeempfängern wurde bereits eine Arbeit gefunden. Dabei machen sich die Vermittler keine Illusionen, dass sie neue Stellen finden und darum geht es ihnen auch gar nicht. Die Menschen sollen zurück in den Arbeitskreislauf, zumindest sollen sich Zeiten der Arbeitslosigkeit abwechseln mit solchen, in denen sie wieder einer Arbeit nachgehen. Mehr, meint Arbeitsvermittlerin Elke Jungblut, gebe die derzeitige Arbeitsmarktsituation nicht her.
Wir haben die Feststellung alle an uns selber gemacht, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass man nicht kann oder nicht will, sondern dass heute auch eine große Portion Glück dazu gehört, eine Arbeitsstelle zu bekommen. Weil ja auf einer Annonce zum Beispiel rund 250 Zuschriften kommen und da kann mir niemand erzählen, dass der Beste ausgesucht wird. Es hat eben einer Glück.
Der Länderblick von Olaf Bahle.
Die Reportage von Christa von Lag.
So, dann möchte ich Sie zunächst recht herzlich begrüßen in unserer Farbglashütte. Im Jahre 1597 wurde die erste Dorfglashütte gebaut und auch die Stadt Lauscha gegründet. Wir haben vor kurzem erst unser 400-jähriges Bestehen gefeiert.
Daniela Reck führt die Besucherinnen und Besucher durch die Glashütte. Aus den Öfen schlagen hellrote Flammen, die Arbeiter wischen sich den Schweiß von der Stirn. Quarzsand, Feldspat, Pottasche und Soda sind die Ausgangsstoffe. Bei 1400 Grad werden sie zu Glas geschmolzen. Im Laden nebenan stehen kitschige Vasen neben Glaskugeln für den Garten. Und zur Weihnachtszeit mundgeblasene und verspiegelte Christbaumkugeln.
So einen richtigen Renner gibt es dieses Jahr überhaupt gar nicht, würde ich denken. Ne? Es geht gut Rot, Weiß und Champagner, diese drei Farben.
Circa 100 selbstständige Glasbläser arbeiten in Lauscha. In der Hauptstraße reiht sich eine Werkstatt an die andere. Fast überall kann man den Kunsthandwerkern bei der Arbeit zusehen. Sie stammen fast alle von den ersten Glasmachern ab, von Hans Greiner und Christoph Müller. Und damit nicht die Hälfte der 4.500 Einwohner Greiner heißt und die andere Hälfte Müller, gibt es in Lauscha schon seit Jahrhunderten Doppelnamen. Greiner Herr heißen die Glasbläser oder Greiner Vetter, Müller Litz oder Müller Schmoss. Lothar Müller Schmoss ist Obermeister der Glasbläserinnung. Viel Zeit habe ich leider nicht, sagt er zur Begrüßung. Jetzt vor Weihnachten ist Hochsaison. Und während er hinter dem Brenner sitzt und mit flinken Fingern aus bunten Stäben Hähne, Teufel, Schildkröten und Katzen aus Glas formt, erzählt er die Geschichte der Glasbläsermeister, die mit der Deutsch-Deutschen Vereinigung auf einmal keine Meister mehr waren. Denn die bundesrepublikanische Handwerksordnung sieht keine Glasbläsermeister vor. Punkt und Schluss.
Naja, ich war eigentlich ein bisschen erschüttert, weil ich gedacht habe, weil es diesen Beruf schon seit 1923 gab, dass das weiter Bestand hat. Aber in alten Bundesländern war eben mangels am Bedarf der Beruf des Kunstglasbläsers gestrichen.
Und er bleibt bis heute gestrichen. Damit wollen sich die Lauscher Glasbläser natürlich nicht abfinden. Seit der Wende kämpfen sie um ihren Meistertitel. Lothar Müller-Schmoss lässt nun doch seinen Brenner alleine und holt eine dicke Mappe mit einem roten Pappumschlag. Berufsanerkennung steht drauf, der Inhalt, hunderte von Briefen und Petitionen an Minister, Bundestagsabgeordnete und den Zentralverband des Deutschen Handwerks. Hier sehen Sie, sagt er und zeigt auf ein vergilbtes Papier. Bundestagsdrucksache vom 21. September 1994. Nachts um 2:30 bekommt Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ein gläsernes Einhorn aus Lauscher geschenkt und die verbliebenen 60 Abgeordneten beschließen, das Bundeswirtschaftsministerium wird aufgefordert, dafür zu sorgen, dass der Beruf Kunstglasbläser in die Handwerksordnung Anlage A aufgenommen wird. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her, passiert ist seitdem nichts, sagt der Obermeister der Glasbläserinnung etwas resigniert.
Ich muss immer wieder betonen, wir haben dann keine gesehen und keine Meister mehr. Und das wäre sehr schädlich für unseren ganzen Raum hier in Thüringen, für die Tradition und fürs Handwerk.
Doch Bonn ist weit und was für das Bundeswirtschaftsministerium eine Lappalie ist, mehr als 1000 Beschäftigte hängen wohl nicht an diesem Beruf. Für Lauscher ist die Berufsanerkennung der Glasbläsermeister das wichtigste Thema seit der Wende.
Wenn jetzt die Entscheidung fallen würde, dass der Beruf nicht anerkannt wird, dann hängen natürlich auch sehr viele Schicksale damit zusammen, ne? Von allen Dingen Familien. Es sind ja meistens Familienbetriebe, die sich damit ihr Brot verdienen und es ist heutzutage ja wirklich schwer genug, sein Brot zu verdienen.
Lauscher lebt vom Glas. Mundgeblasene Christbaumkugeln, das Museum für Glaskunst und nicht zuletzt die Werkstätten der Glasbläser locken jedes Jahr tausende Touristen in das kleine Städtchen im Thüringer Wald. Lauscher ist allerdings noch für ein weiteres Produkt aus Glas bekannt. Auf dem Schild vor dem Haus in der Straße des Friedens 74C ist zu lesen, Augenprothetik Lauscher GmbH.
Dann gibt es hier solche fertige Prothesen, nicht? Sehen Sie, das ist ein Auftrag an Libanon. Diese Augen sind schon fertig, fixen fertig. Da wird jetzt eins rausgenommen und wird dann eingesetzt. Ne?
Andreas Müller-Uri öffnet einen wattierten und mit dunkelroter Seide ausgeschlagenen Kasten. 50 dunkelbraune Augen aus Glas starren mich an. Das ist die Farbe Nummer 19, sagt Andreas Müller-Uri ungerührt. Der 42-Jährige ist ein Ur-Ur-Urenkel von Ludwig Müller-Uri. Dieser entwickelte 1835 die Augenprothese aus Glas. Augenmacher hieß der Beruf früher, Augenprothetiker heißt er heute. Genau wie beim Glasbläser ist der Brenner das wichtigste Werkzeug. Das Schwierigste ist nicht die Farbe, erklärt Andreas Müller-Uri, während er mit einer Pinzette ein Auge hinter der Gasflamme aufweicht. Das Schwierigste ist die Form.
Wir bereisen ja über 60 Städte in Deutschland und da muss man schon vorgefertigte Augen dabei haben, sonst wäre es zeitlich nicht zu schaffen, wenn man auch noch die Farbe vor Ort herstellen müsste, nicht? Das ist eine Arbeitsteilung. Wir machen hier in Lauscher die Farben und dann vor Ort die Form. Das muss ja ganz genau sitzen. Das darf nicht zur Seite schielen oder so. Ne?
Auch sein Sohn Thomas bleibt ganz in der Familientradition. Er wird Augenmacher in der 6. Generation. Ein anderer Beruf kommen für den 21-Jährigen und seinen Vater gar nicht in Frage.
Ist nicht sehr schlimm. Ist wie Zahnarzt oder so. Das setzt halt einen Zahn ein und wir machen halt ein Auge oder so.
Ich finde, es ist ein sehr schöner Beruf, weil man vielen Menschen helfen kann.
Die Firma Augenprothetik Lauscher ist Deutschlands größter Produzent für Glasaugen. Niederlassungen gibt es in mehreren europäischen Ländern, auch in Kroatien, in den Städten Split und Zagreb. Glasaugen für die Verletzten des Bosnienkrieges. Geschäftsführer Bernd Heinz zuckt mit den Schultern. Das Thema ist ihm sichtlich unangenehm. Wir leben auch vom Krieg, so bedauerlich wie das ist, sagt er.
Von der Christbaumkugel zum Glasauge. In den Informationen am Morgen des Deutschlandfunks eine Reportage von Christa von Laak. Ein Blick zur Uhr, 7.57 Uhr.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
7.35 Uhr an dieser Stelle, wie immer, unser Länderblick, heute aus Hamburg.
Die Idee ist nicht neu. Mehrere Menschen teilen sich ein Auto und bezahlen nur die zurückgelegten Kilometer. Seit Anfang der 90er Jahre hat das Modell in den meisten deutschen Städten Anhänger gefunden. Carsharing heißt es im Fachjargon. Doch mittlerweile haben sich die kleinen Vereine zu richtigen Unternehmen gemausert. Und die wollen mehr als nur Privatkunden. In Hamburg hat es eines dieser Unternehmen jetzt geschafft, die von den Bündnisgrünen geführte Umweltbehörde für das Modell zu begeistern. Carsharing statt Dienstwagen lautet die Devise. Gestern wurde der Vertrag unterzeichnet. Im Länderblick berichtet Thomas Mösch.
Da stehen sie nun auf dem Hof der Umweltbehörde in Hamburg. Zwei knallrote Kleinwagen mit dem Emblem des Carsharing-Unternehmens Stadtauto an den Türen. Neben dem Stellplatz ist in einer im Boden verankerten Metallröhre der kleine Tresor eingelassen, in dem die Autoschlüssel deponiert sind. Die Teilnehmer des Autopools bekommen einen Schlüssel zu den Tresoren, die es an jeder Carsharing-Station gibt, sodass sie den Wagen nach Vorbestellung abholen können. Die beiden Autos auf dem Behördenparkplatz stehen den übrigen Mitgliedern von Stadtauto allerdings erst nach Dienstschluss zur Verfügung, erklärt Hamburgs neuer grüner Umweltsenator Alexander Porschke.
Das Fahrzeug wird tagsüber bis 17 Uhr für Dienstfahrten genutzt und ab 17 Uhr steht es dann für private Nutzer zur Verfügung und kann damit die Produktion und Anschaffung von mehreren PKWs und die damit zusammenhängende Stellfläche und Ressourcenbeanspruchung ersetzen. Und insgesamt natürlich auch wirtschaftlicher betrieben werden, weil es sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden und am Wochenende genutzt werden kann.
Genau das macht diese Art der Zusammenarbeit auch für die Carsharing-Firma interessant. Viele ihrer 100 Autos stehen nämlich tagsüber weitgehend ungenutzt herum. Die Umweltbehörde zahlt nun eine monatliche Grundgebühr von 530 Mark pro Wagen. In Spitzenzeiten stehen noch zwei weitere Fahrzeuge aus dem Fuhrpark von Stadtauto zur Verfügung, für die die Behörde nur die genutzten Kilometer bezahlen muss. Dadurch muss der Umweltsenator drei ausgemusterte Autos aus dem eigenen Bestand nicht ersetzen. Während des auf 2 Jahre angelegten Modellversuchs werde die Stadt etwa 15.000 Mark einsparen, freut sich Senator Porschke.
Es ist nicht nur billiger für den Stadthaushalt, sondern es entlastet außerdem noch die Umwelt. Und die Umweltbehörde kann damit durch ihren eigenen Betrieb einen Beitrag dazu leisten, Umwelt zu entlasten.
Dieses Argument verfängt auch bei den Mitarbeitern der Behörde, die erst gestern Morgen von dem Projekt erfuhren. Eine kleine Umfrage in der Kantine ergibt Zustimmung.
Ich finde das gut und es wird auch langsam Zeit, weil viele von den Wagen stehen ja am Abend und am Wochenende hier ungenutzt herum und dadurch könnte sich also eine Effizienzsteigerung ergeben.
Das klingt interessant, das klingt gut. Wir haben ja bisher immer über die Fahrbereitschaft des Senats Autos bereitgestellt bekommen und jetzt über Stadtauto ist ein guter Versuch, auch ein umweltbewusster Versuch.
Also ich finde die Grundidee von Stadtauto, dass ein Auto mehrfach genutzt wird rund um die Uhr, die finde ich so positiv, dass die Behörden das auch unterstützen sollten, indem sie aktiv mitmachen.
Hamburgs Umweltbehörde sei bundesweit die erste Landesbehörde, die Carsharing nutze. Das Hamburger Autopool-Unternehmen erhofft sich Nachahmer auch in anderen Bundesländern. Für den seit 4 Wochen amtierenden Hamburger Umweltsenator ist dies eine der ersten Neuerungen, mit denen er die Behörde nach seinen eigenen Ideen umformen will. Porschke ist privat selbst Nutzer von Carsharing. Dienstlich teilt er sich jetzt ein Auto mit seinem Staatsrat. Früher hatte jeder ein eigenes. Allen ökologischen Überzeugungen zum Trotz gibt es allerdings Situationen, in denen auch ein grüner Umweltsenator schwach wird.
Ich habe es auch schon mal für die Fahrt nach Hause benutzt. Es ist auch tatsächlich so, wenn man dann die Tagespost auch noch mit sich schleppt, dann sind das doch manchmal ziemlich dicke Taschen. Und da ist es dann manchmal auch angenehm, die nicht über die S-Bahn transportieren zu müssen. Also das merke ich schon, dass sich aus der Perspektive des Betroffenen anders darstellt als aus der Perspektive der Opposition.
Die an sich so schöne Idee des Carsharing hat allerdings auch für den Behördenchef Porschke einen bitteren Beigeschmack. Das Geld für die nicht gekauften Autos behält die Finanzbehörde. Die Kosten für die Fahrzeuge der Firma Stadtauto muss die Umweltbehörde aus ihrem Budget zusätzlich finanzieren.
Der Länderblick von Thomas Mösch aus Hamburg.